Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Wir gehen heute in ein ganz spezielles Thema rein und ich habe mir dafür einen hervorragenden Gast geangelt. Ich habe natürlich gestern aus Tribute to Snap keine Folge aufgenommen. Normalerweise war bisher immer mittwochs der Whopper Wednesday quasi. Und ich würdige das Ganze noch mit meinem heutigen Gast. Es wird heute um Bestball gehen und dazu habe ich natürlich keinen geringeren eingeladen als Fabian Sommer. Fabian, was geht?
Was ein Intro, genial. Ja, du bist, glaube ich, so von den Snap-Zeiten immer noch unser größter und treuester Fan, muss ich sagen. Goldenes Ehrenmitglied.
Ja, das ist schön. Ja, ich vermisse euch auch sehr, muss ich sagen, aber ich gönne euch natürlich auch die freie Zeit und alles. Deswegen, ja, aber trotzdem schön, dass du die Zeit gefunden hast, mich hier zu unterstützen in Bestball, weil ich hatte es auch aus der Community tatsächlich mal als Folgentitel rückgemeldet bekommen, aber auch selber die Erfahrung gemacht, dass vielen Leuten tatsächlich oder meines Erachtens viele Leute in Bestball nicht ganz fit sind, was das Draften angeht. Der Lukas, der Landau, der LD Rams, so heißt er auf Twitter, hatte ja ein paar Late-Night-Bestball-Drafts gestartet und also immer völlig for free, irgendwann Late-Night, ne? Und da war ich ein paar Mal drin und habe auch ein paar Ergebnisse gesehen und dachte mir, Junge, du musst da rein, die Leute müssen wissen, was abgeht, und deshalb kam es zu dieser Folge. Und genau, nachdem ich gestern an euch denken musste, habe ich dich gefragt, es hat geklappt, geil. Du bist ja auch in vielen Bestball-Ligen unterwegs, also kannst du wahrscheinlich direkt mal erklären für die Leute, die ganz neu sind, was ist eigentlich Bestball?
Also ganz vorab muss ich natürlich mal eben sagen, ich bin gar kein Fantasy-Experte und würde mich überhaupt nicht so bezeichnen. Aber ich spiele halt jedes Jahr mehrere Bestball-Ligen. Ja, Bestball ist einfach der Unterschied im Scoring. Normales Fantasy ist ja, oder was die meisten kennen, ist aus Redraft-Ligen oder Dynasty oder whatever, ist halt, dass man jede Woche ein Lineup aufstellt. Ja? Weiß nicht, Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, irgendwelche Flex-Positionen, Tight End. Und da muss man sich halt jede Woche Gedanken drüber machen, wen stelle ich auf. Und beim Bestball, da muss man das nicht tun. Denn beim Bestball gibt es, je nachdem, welches Format man spielt, fließen halt bestimmte Positionen, wie beim normalen Redraft, in die Wertung ein. Aber auf jeder Position die Besten aus dem Kader. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, wen stelle ich diese Woche auf. Es werden einfach die besten 8, 9, 10, je nach Format, Positionen, Spieler fließen in die Wertung ein. Und es ist quasi ich nenne es mal eine Scoring-Optimierung deines Kaders. Denn sagen wir, dein dritter Running Back hat eine ganz starke Woche. Vielleicht verletzt sich Jonathan Taylor in der ersten Minute. Dann hat Nyheim Hines ein mega Wochenende. Dann würde der halt in deine Wertung einfließen. Und in einem normalen Lineup-Fantasy hättest du den halt niemals aufgestellt.
Ja, wir erinnern uns alle, letztes Jahr, auch vorletztes Jahr mal eine Woche mit Rex Burkhead, den natürlich niemand in seinen Lineups hatte, der dann 20 plus Punkte gemacht hat.
Gegen die Chargers, ja. Ne?
Aber jetzt bist du besser informiert als ich, das kann sein. Ja, gegen our Chargers, hat man natürlich auf dem Schirm, ja, klar. Ja, du, bevor wir ja in diese Pro-Contests gehen, wir hatten vorher im Off ja schon darüber gesprochen, du bist ja gerade auch in einem Dynasty-Bestball-Draft dran. Und es gibt ja mittlerweile super viele Variationen tatsächlich. Also Sleeper hat ja auch letztes Jahr Bestball eingeführt. Wir haben ja auch unter anderem diese Upside-Bestball-Dynasty-Association mit Auf- und Abstieg gegründet. Es gibt erstmal Dynasty, es gibt Redraft, es gibt bei Sleeper jetzt dieses Head-to-Head-Format, wo man jede Woche wirklich auch trotzdem noch im Head-to-Head spielt. Normalerweise im Bestball ist ja immer einfach Points vor und ab geht die Luzi. Generell sagen wir immer, spielt das, worauf ihr am meisten Bock habt. Deswegen frage ich dich, Fabian, was ist davon dein bevorzugtes Format?
Ja, da habe ich ein paar Takes zu. Also, einmal ganz kurz, Unterschied Head-to-Head, Points for, also das normale, klassische Bestball, da geht es darum, welches Team macht in der Saison die meisten Punkte, ne? Wie gerade schon gesagt, sagen wir, ich spiele mit einem 18er-20er Kader, dann fließen in der Regel die besten 9 Spieler jede Woche in meine Wertung rein, die Punkte werden aufaddiert und wer nach der Saison, sagen wir jetzt in einer 12er-Liga, die meisten Punkte hat, der gewinnt halt die Baseball-Saison. Das heißt, es geht quasi nur darum, welcher Kader, ich sage jetzt bewusst Kader und nicht welches Team, sondern welcher Kader macht am Ende nach Woche 17 die meisten Punkte. Das ist dieses klassische Baseball. Ja, so Sleeper hat ja, glaube ich, letztes Jahr Baseball eingeführt. Und bei Sleeper gibt es halt Head-to-Head. Das heißt, man spielt jede Woche gegen ein anderes Team. Und welches Team nach Baseball-Scoring die meisten Punkte macht, gewinnt halt für diese Woche das Matchup. Und dann kriegt halt der eine ein oder zwei Punkte, der andere null. So, ich persönlich halte grundsätzlich eigentlich gar nichts von Head-to-Head. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, weil mir einfach diese Randomness da viel zu hoch ist. Weil, sage ich jetzt mal, ich habe ein gutes Team und in einer Woche habe ich das drittbeste, habe ich die drittmeisten Punkte. Da kann ich aber immer noch gegen zwei andere nur aufgrund der Spielpaarung in der Woche, kann ich gegen zwei andere Teams im Head-to-Head trotzdem verlieren. Kriege dann für diese Woche null Punkte, obwohl ich die drittmeisten Punkte habe. So, und das wird halt in einem normalen Baseball Points for, Total Points Scored Format aufgefangen. Da geht es einfach nur darum, wer hat das beste Team zusammengedraftet. So, dann gibt es aber eine Variation oder mehrere Variationen. Bei Sleeper kann man zum Beispiel einstellen, dass die besten 6 Scorer in jeder Woche einen Extrapunkt bekommen. Und wir spielen auch ein paar Ligen auf Sleeper und da spielen wir eigentlich immer mit dieser Funktion, dass man halt nicht nur auf dieses Head-to-Head angewiesen ist, sondern das heißt, glaube ich, diese Scoring-Einstellung heißt, glaube ich, Median-Scoring. Das heißt, es wird der Median genommen jede Woche von allen Teams und die oberen 6 kriegen halt einen Bonuspunkt, die unteren 6 kriegen dafür dann 0 Bonuspunkte. Und das ist halt dann für mich so ein bisschen besser, weil das federt so ein bisschen diese Randomness-Komponente ab, dass es halt dann nur aufs Matchup ankommt. So, und was wir auch hin und wieder machen, beziehungsweise spielen wir aktuell, zum Beispiel haben wir eine Dynasty Best Ball auf Fantrix, wo wir das noch ein bisschen ausgebaut haben. Wir haben quasi Hälfte der Punkte jede Woche kommen durchs Matchup. Ich glaube, 2 Punkte kriegt man durchs Matchup oder 1, ich weiß gerade nicht. So, und dann haben wir das halt so gemacht, dass die ersten 4 jede Woche 2 Punkte bekommen, die ersten 4 3 Punkte, dann die nächsten 4 2, die nächsten 4 1 und dann die letzten 4, ich bin glaube ich gerade durcheinander mit Drittel und Viertel. Auf jeden Fall kriegen halt die Top 4 jede Woche, glaube ich, genau, sowas. Die Top 4 kriegen 2 Punkte, die nächsten 4 1 Punkt und die letzten 4 0 Punkte. So, und so haben wir halt diesen traditionellen Head-to-Head-Matchup-Charakter mit dem Scoring-Element aus Bestball unserer Meinung nach bisher bestmöglich vereint. Und das macht auch richtig Bock, weil dann kannst du halt immer noch dein Matchup verlieren und kriegst halt, wenn du trotzdem ein Top-4-Scorer bist, kriegst du trotzdem 2 Punkte Bonus dazu. Und und das kann man, glaube ich, in Fantrax aktuell noch nicht so einstellen. Und wir tracken das halt einfach traditionell mit einer Excel, wo der Admin der Liga jeden Dienstagmorgen die aktuellen Punkte in die WhatsApp-Gruppe schickt.
Ja, auf jeden Fall. Also klingt nach einem spannenden und geilen System. Jetzt ein Einschub noch. In Dynasty Best Balls kann man ja zum Beispiel auch traden. Das ist in klassischen Redraft-Ligen meistens, also im Normalfall zumindest, dann wiederum nicht erlaubt. Also du draftest einmal und dann bist du set. Und jetzt, der oft genannte Punkt ist ja, Best Ball ist schlecht oder macht mir keinen Spaß oder was auch immer, ist nur Zeitvertreib, weil man draftet, man guckt nie wieder rein. Was würdest du solchen Jungs und Mädels sagen, um sie trotzdem irgendwie zu begeistern?
Ich würde sagen, die Meinung kann jeder haben, aber es hält dann trotzdem niemanden davon ab, seine normalen Redraft-Ligen zu spielen, wo Teammanagement erlaubt ist. Aber Bestball ist ja einfach nur extra on top. Weil Bestball kannst du einfach über den ganzen Sommer, über die komplette Offseason so viel draften, wie du willst und hast halt während der Saison damit keinen Aufwand mehr. Und das ist einfach nur ein Bonus. Also dieses Argument, das ist für mich langweilig, weil ich während der Saison dann kein Teammanagement habe, ist für mich überhaupt nicht ausschlaggebend, weil das ja einfach nur ein Bonus ist. Niemand wird dazu gezwungen, dafür weniger Redraft-Ligen, ich sage jetzt mal traditionelle Redraft-Ligen zu spielen. Ja, du kannst immer noch die gleiche Anzahl an Redraft-Ligen spielen mit normalem, traditionellen Teammanagement, mit Waiver-Wire etc. Bestball ist einfach nur on top für den Draft-Spaß. Du kannst im Februar, März anfangen mit den ersten Bestball-Ligen und kannst einen Tag im September vor dem Kickoff kannst du aufhören und hast das ganze Jahr über Spaß mit Fantasy, kannst dich das ganze Jahr mit Fantasy auseinandersetzen, das ganze Jahr draften. Und das ist für mich einfach nur Bonus on top und nimmt niemandem etwas von seinen traditionellen Waiver-Wire-Ligen weg.
Ein sehr fairer Punkt, wie ich finde. Und genau, wenn man dann so Variationen einbaut wie ihr in dieser Dynasty League, dann hat man eben auch Anreize, zwischendrin mal zu checken, wie es denn so läuft. Und gut, da kann man sowieso noch traden. Klar, es sind ganz andere Gegebenheiten, aber man kann es sich so richten, dass man, auch wenn man zwischendurch reingucken will und das möchte, was du ja gerade sagst, ist gar nicht der Fall, aber kann man sich alles zurechtbiegen, wie man will. Also es ist auf jeden Fall spannend. Und genau, jetzt geht's weiter. Ich würde den Rest dieser Episode so behandeln, wie das übliche Bestball aussieht, sage ich mal. Das noch übliche und auch das, was jetzt keine Analytics, also keine Studie dazu, aber was 90% der Leute halt spielen. Und das sind eben Bestball-Ligen auch vordergründig um Geld, also Cash-Ligen bei DraftKings, Underdog, FFPC und Yahoo gibt's noch. Dann wird es auch schon dünn bei mir. Und wir in Deutschland oder wir aus Deutschland können eben auch dann nur bei FFPC spielen, weil wir bei den anderen noch gesperrt sind. Ich habe Underdog letztes Jahr mal gefragt. Die meinten, es ist so schnell nicht geplant, dass wir als Europe da irgendwie teilnehmen können. Aber FFPC geht. Und genau, da die klassischen Einstellungen, wie in einer ganz normalen klassischen Redraft-Liga auch, ne, ein Quarterback, zwei Running Backs, teilweise zwei oder drei Wide Receiver, ein Tight End und dann eben ein oder zwei Flexen. Und bei FFPC hast du, glaube ich, sogar noch Defense und Kicker manchmal dabei. Scoring, oft PPR, Half PPR, also diese ganzen Klassiker, ne? Und gibt dann eben auch Unterschiede in drafte ich einfach nur eine Liga, Season Long oder Tournaments. Und darauf werden wir gleich auch hier und da ein bisschen eingehen, weil bei Tournaments gibt es nämlich nochmal ein paar andere Sachen zu beachten. Jo, also was ich eigentlich sagen will, achtet vor allem auch immer auf das Scoring, ne, was ihr im Bestball dann habt. Das ist mir noch ein wichtiger Punkt, weil egal welche Bestball-Liga man spielt, auch wenn man einen Landau Late-Night-Bestball macht, kommt es drauf an, wie das Setting und Scoring auch ist. Genau. Und jetzt, ich habe mal so einen Fact-Check vorbereitet. Ne? Wir hangeln uns jetzt mal so an so ein paar Sachen durch, wo ich so ein paar Takes habe, die andere Leute auch getätigt haben, die wir mal sezieren. Und das erste ist, wir sagen, also bei Upside haben wir oft gesagt, Zero Running Back ist größtenteils schlecht, weil in normalen Redraft-Ligen ist es halt, gibt es Gründe dafür, das nicht zu tun. Und jetzt ist ein großes Ding, was, deswegen ist Zero Running Back ja auch vor allem populär, denke ich, weil es in Bestball-Ligen halt so Value bringt. Also Hero und Zero Running Back sind in Bestball einfach eine geile Strategie. Und siehst du das genauso, Fabian?
Also Hero ist, was ich unter Anchor Running Back verstehe.
Genau, ja.
Richtig?
Ja.
Okay. Ja, das ist vollkommen richtig. Und da gibt es auch tatsächlich reale Daten und Studien zu, mit zum Beispiel ADP-Daten der letzten 5 Jahre. Da gibt es auch Leute, die überprüfen das jedes Jahr. Und es ist tatsächlich so, dass Hero und Zero Running Back in Bestball, ich sage nicht die beste Strategie und auch vielleicht wahrscheinlich nicht jedes Jahr eine ziemlich gute Strategie, aber es ist in Bestball eine Strategie, die halt viel mehr aufgehen kann als im normalen Redraft, weil du halt in Bestball viel mehr Varianz im Spiel hast. Durch eben dieses Ding, was wir am Anfang erklärt haben, dass halt jeder Spieler in deine Scoring-Wertung jede Woche reinrutschen kann. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Sagen wir es mal, du machst Hero Running Back, ne? Du ziehst erste Runde Christian McCaffrey und dann sagst du dir im Laufe des Drafts, okay, hier würde ich an jeder Stelle für einen Running Back reachen. Ich fahre jetzt Hero Running Back und dann ziehst du halt, sag ich mal, keine Ahnung, ab Pick 100 fängst du halt an, hier und da ein paar Running Backs aufzupicken, ne? Wie Nyheim Hines oder ganz late nimmst Isaiah Pacheco oder so. So, und wenn du halt diese Spieler triffst, aus welchem Grund auch immer, es kann ein Injury sein, es kann sein, dass sich Jonathan Taylor in Woche 2 verletzt, es kann sein, dass Nyheim Hines selbst neben Jonathan Taylor eine prominente Rolle in der Colts Offense kriegt, wovon ich ausgehe, es kann sein, dass sich CEH in Woche 3 verletzt, dann wäre vielleicht Isaiah Pacheco Running Back 1 bei den Chiefs. So, und das ist halt etwas, was ich unter Varianz verstehe. Und davon kannst du halt profitieren. Und würden wir jetzt eine normale Redraft-Liga spielen, würdest du halt Leute wie Nyheim Hines vielleicht irgendwann draften, aber wahrscheinlich nie aufstellen, bis du erst geeignete Informationen dafür bekommst, dass es sich lohnt, ihn aufzustellen. Und jemanden wie Isaiah Pacheco würdest du, glaube ich, in Redraft überhaupt nicht draften. Der wird irgendwann, sobald er Running Back 1 bei den Chiefs wird oder vielleicht auch Standalone-Value bekommt, würde er halt über einen Waiver-Wire irgendwo in die Roster rutschen. Und selbst dann wird man ihn wahrscheinlich nicht sofort aufstellen. So, das ist halt der große Unterschied zwischen normalem Redraft und Best Ball. Und deswegen funktionieren diese Strategien Zero Running Back und Hero Running Back in Best Ball viel besser. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, 2019 war dieses prominente Zero Running Back-Jahr, wo sich reihenweise prominente Running Backs verletzt haben, wie Christian McCaffrey early, ich glaube, Dalvin Cook war irgendwie raus, und wie sie nicht alle heißen. Und da hast du halt sau viele, gerade in Tournaments, ne, haben halt sau viele Teams mit Zero Running Backs, sind wirklich ganz weit gekommen. Ja, und wie gesagt, Hero und Zero Running Backs sind halt einfach Strategien, womit man Varianz in Best Ball ausnutzen kann, was halt in normalen Redraft nicht so gut funktioniert.
Ja, und genau, du hast es super angesprochen, ne? Man kann in Redraft halt auf die Gegebenheiten reagieren und dann eben Spieler holen, Spieler traden, was auch immer. Das gibt's in Best Ball eben nicht. Und deswegen ist auch bei, wenn man diesen Zero-Running-Back-Ansatz fährt, der, wie ich auch finde, sehr gut ist im Best Ball, dann muss man aber auch dann hinten raus, mir fehlt das Wort, Hayden Winks hat dazu einen geilen Artikel rausgebracht, sowieso ein guter Follow, wenn man Best Ball spielt.
Ja.
Archetypes, wie heißt das auf Deutsch? Also bestimmte Rollenmodelle von Running Backs, ne? Also wenn du Zero Running Back gehst, dann bringst du hinten raus meines Erachtens, also erstmal musst du dann hinten raus sowieso viele Running Backs draften, weil es bringt dir dann nichts, irgendwie 7, 8 Wide Receiver am Stück zu draften, sondern du solltest dann hinten raus meines Erachtens auch mehrere Running Backs tatsächlich haben. Und wenn du Zero Running Back gehst, dann willst du eben diesen Archetype, der wirklich dir auch erstmal Floor bringt, ne? Also dann drafte ich zuerst zum Beispiel so einen Devin Singletary oder wir hatten eben das Thema Khalil Herbert, Nyheim Hines, solche Leute. Beziehungsweise ich glaube, dass Khalil Herbert ein bisschen Floor bringt dieses Jahr. Anstatt eben so Leute wie Alexander Mattison, der zwar mega Upside hat, wenn Dalvin Cook was zustößt, aber du brauchst ja erstmal deinen zweiten Running Back, der dir wirklich ein bisschen Floor bringt. Und danach kannst du dich dann darauf konzentrieren, vielleicht auch diese Upside-Running Backs mal zu draften. Aber das war mir noch wichtig zu sagen. Hayden Winks übrigens auch derjenige, der die Golden Rule of Best Ball implementiert hat. Soweit ich mich nicht täusche, er hat sie auf jeden Fall, wenn, dann zitiert. Der sagt, 4 Wide Receiver brauchst du bis Runde 7. Das heißt, es bleiben, also bis Runde 7 sind dann 6 Runden, das heißt, es bleiben 2 andere Runden übrig. Und jetzt interessiert mich gerade, was das angeht, wie würdest du in so Best Ball Ligen und auch in Tournament Ligen mit dem Tight End Spot umgehen? Weil ich glaube, vor allem in Best Ball auch dieser Floor auf der Tight End Position, wenn du so einen Travis Kelce, Mark Andrews in Runde 2 irgendwie dir holst, dann das kann schon viel ausmachen.
Also Tight End habe ich einen ganz speziellen Take zu, und das habe ich auch dieses Jahr komplett durchgezogen. Ich muss dazu sagen, dass ich meistens mit Tight End Premium spiele in Best Ball. Tight End ist für mich, du ziehst einen der Top 5 früh oder wartest bis sehr viel später.
Ja, ja.
Ich würde halt diese mittlere Runde mit Leuten wie, jetzt muss ich mal eben mir ein paar Namen ins Gesicht.
Ja, so ein Goddard, ein Hockenson, genau. Wer ist da noch?
Genau, Hockenson und sowas.
Zach Ertz vielleicht.
Genau. Zach Ertz ist vielleicht drin. Hier Albert Okwu, irgendwas von den Broncos, der geht ja mittlerweile so als Tight End 12.
Ja, nehmt lieber ganz spät Greg Dulcic, ne?
Ja, zum Beispiel, genau. So, das ist halt so, da würde ich halt wirklich sehr viel weit warten. Wird das rechtliche Teilnehmerfeld diese mittlere Range an Tight Ends ausgrasen lassen, und dann lohne ich mir halt so Leute wie David Njoku. David Njoku, Hot Take auf dem Podcast hier, hat gutes Potenzial für eine Tight End One Season dieses Jahr, und so einen würde ich halt dann lieber nehmen als irgendwie schon so einen 7-8 Runden Pick auf einen TJ Hockenson zu investieren, weil dann würde ich halt einfach Tight Ends nehmen, wo ich sage, die haben eine weite Range of Outcomes, die haben eine Upside, die mir auch einen TJ Hockenson gibt, und in Best Ball geht es grundsätzlich eigentlich nur um Upside, Floor geht es da überhaupt nicht drum, wer Floor will, geht in den Baumarkt, bei Best Ball. Und deswegen würde ich halt mir wirklich dann Titans raussuchen, wenn ich keine Elite-Titan nehme, der mir am Ende sehr viel Upside gibt, anstatt irgendwie so einen mittleren zu nehmen.
Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt natürlich ein Fakt ganz gut, passt dazu, und zwar, Upside ist im Best Ball total überbewertet.
Da würde ich komplett disagree machen.
Okay, weil, also es gibt Berichte und ich glaube es auch, dass zum Beispiel, also es kommt immer wieder jetzt auch auf die Archetypes, ne, an, was du zum Beispiel, ich habe hier Tyler Boyd als Beispiel, den du irgendwann, ich habe mir seine ADP gerade gar nicht notiert, aber den kriegst du halt super spät und der gibt dir an seine ADP meines Erachtens Value, weil er einen guten Floor hat, immer auf dem Feld steht und noch sogar auch noch Upside für mehr dann tatsächlich, ne, in einzelnen Partien. Der wird aber von vielen vernachlässigt, weil er eben nur Floor hat. So, und das ist auch das in Anführungsstrichen Problem, du sagst, es ist keins. Was ich oft sehe in Baseball-Drafts, draften teilweise dann Leute, Spieler, wo sie denken, der gibt mir zwei geile Wochen, anstatt dann tatsächlich den zu nehmen, der mir erstmal diesen Floor bietet, den ich hinten raus dann nochmal mit Upside zwar füllen kann, aber erstmal auch Floor. Also ich glaube, Floor ist tatsächlich in vielen Baseball-Drafts ein bisschen undervalued, aber da stimmst du mir nicht zu.
Ne, da stimme ich nicht zu, weil wir müssen noch mal ganz kurz unterscheiden zwischen Head-to-Head und klassisches Total Points Scored. Ist auch noch mal ein kleiner Unterschied, weil in Total Points Scored gewinnt der Erste. Und sag ich mal, selbst wenn wir so, ja, also wir spielen immer 12er-Ligen, wo die ersten drei ins Geld kommen, ne? Weiß nicht, bei einem 10er-Einsatz kriegt der Erste 70 oder whatever, bei 20 140. So, das heißt, erstmal kommen nur ein Viertel des Teilnehmerfeldes überhaupt ins Geld. Ja, der Dritte kriegt irgendwie so gerade mal eben seinen Einsatz raus. Das heißt, nur die ersten beiden kommen ins Geld bei einer 12er-Liga. Und in den großen Tournaments ist das auch so. In so großen Underdog-Tournaments kommen 8% der Teilnehmer kommen überhaupt über diese Profitschwelle. Das heißt, du musst ein Team draften, das einen Top 8% Outcome hat. So, und da bringt es halt meiner Meinung nach überhaupt nichts, irgendwie auf Floor zu gehen, weil Floor bringt dir nichts in so einem Bestballfeld ohne Upside. Weil gerade wenn es um Total Points geht, da musst du halt einfach 11 Leute in Punkten hinter dir lassen. Und da bringt es meiner Meinung nach nichts, wenn man sich zu sehr auf Floor fokussiert.
Tatsächlich faires Gegenargument. Und ich komme direkt auf den nächsten Fakt, den ich mal postuliere, in Superflex-Ligen, also Baseball-Ligen, braucht man keine 3 QB oder keine 3 Early QB, sage ich mal. Das war ja auch eine Diskussion, die du auf Twitter mal hattest.
Ja.
Weil wir da genau in diesen Tournaments sind, wo auch Advanced wird und wo es eben darum geht, in diesen besten X% zu finishen. Was sagst du dazu?
Jo, das sehe ich genauso. Superflex, also wir müssen das ja immer so vorstellen. Superflex, zwei Quarterbacks, ist total wichtig. Ja, NFL hat sich dahin verändert. In den letzten Jahren, auch fantasy-technisch, ist der Quarterback immer wertvoller geworden. Das heißt, in Superflex willst du ja möglichst auch viel Punkte auf deinen beiden Quarterback-Positionen haben. Also auf Quarterback und auf diesem Superflex-Spot. So, jetzt muss man sich vorstellen, in Best Ball, das gilt auch jetzt zum Beispiel für die Tight-End-Position. Und da würde ich das jetzt einfach mal gerne mit einem Beispiel machen. Sagen wir jetzt mal in Tight End, in Best Ball, sagen wir Tight End Premium, 1,5 Punkte, ziehe ich jetzt in Runde 2 Mark Andrews. Der geht meistens so Ende Runde 2. So, wenn ich Mark Andrews rufe, drafte, das heißt, ich verschwende oder ich nehme einen Zweitrunden-Pick, einen wertvollen Zweitrunden-Pick auf Mark Andrews. In dem Moment ist für mich Tight End durch. Tight End ist safe, weil ich will ja, dass Mark Andrews eine gute Saison spielt und jede Woche auf meiner Tight End Position landet. Ja? Wenn Mark Andrews sich verletzt in Woche 2, dann ist diese Liga für mich quasi beendet. Weil wie will ich das in irgendeiner Weise kompensieren? So, sobald ich Mark Andrews in Runde 2 drafte, brauche ich von dem, weil ich ja diese zweite Runde investiert habe, ein ganz starkes Jahr. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Saison quasi durch. Und wenn Mark Andrews eine starke Saison spielt, dann bringt es nichts, wenn ich einen Mid-Runden-Pick auf den zweiten Tight End investiere, nur um irgendeine Absicherung zu haben. Also da gehen wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf Baseball-Strategien zurück. Man sollte niemals im Hinterkopf haben, oh, der Spieler kann sich verletzen. Ich brauche immer irgendeine Absicherung. Diese Strategie ist meiner Meinung nach in Baseball komplett fehl am Platz, weil in dem Beispiel Mark Andrews, wenn ich den drafte, brauche ich A, eine starke Saison von ihm. Und wenn ich diese kriege, landet der zweite Tight End, den ich vielleicht in Runde 8 ziehen könnte, eh nicht im Lineup. Und wenn Mark Andrews sich in Woche 2 verletzt, ist die Saison auch quasi für mich in Bestball gelaufen, weil dann komme ich wahrscheinlich oder habe ich eine viel geringere Chance, überhaupt an diese Top 3 ranzukommen, die mir quasi das Geld bringen. Und das ist bei Superflex zum Beispiel ähnlich. Sagen wir, meine Strategie, je nachdem, wie der Draft verläuft, ist, ich ziehe in den ersten beiden Runden zwei Quarterbacks. Sagen wir, ich kriege Joe Burrow an 7-8 oder was. Und nach dem Turn kriege ich nochmal einen Trey Lance. Trey Lance übrigens einer meiner Crushes dieses Jahr. So, wenn ich aus den ersten beiden Runden mit Joe Burrow und Trey Lance rausgehe, dann sind das meine beiden Quarterbacks in Superflex. Dann ziehe ich irgendwann in den späteren Runden vielleicht nochmal, weiß ich nicht, einen Marcus Mariota oder so oder Baker Mayfield. Aber ich würde für diese halt überhaupt nicht mehr reachen. Und in dem Fall macht es halt zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, einen dritten Starting Quarterback vielleicht in Runde 7, 8, 9 zu ziehen, weil ich will ja gar nicht, dass der in meine Line-Up rutscht. Ich möchte das ja überhaupt nicht. Ich möchte ja, wenn ich früh zwei Starting Quarterbacks ziehe, dann habe ich ja diesen Pick-Value auf Quarterback verballert. Und dann möchte ich auch, dass die mein Team durch die Saison tragen. Und wenn sich einer von denen zum Beispiel in Woche 3 verletzt, dann ist auch schon wieder die Baseball-Saison für das Team dramatisch eingebrochen. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich, weiß nicht, einen Davis Mills oder Daniel Jones habe, weil die wahrscheinlich überhaupt nicht diese Upside von einem Joe Burrow oder von einem Trey Lance ersetzen können. Das heißt, ich hätte halt einen Mitrunden-Pick, nenne ich jetzt mal, zwischen 7, 8, 9, 10 auf einen Daniel Jones verschwendet, den ich überhaupt nicht in meinem Lineup haben will. Und deswegen sage ich halt, keine drei Early QBs, weil ich drafte den Bestball auf Upside. Ich will mein Team fragil bauen. Und wenn ich mich am früh für zwei Starting Quarterbacks entscheide, sind das meine Quarterbacks. Und dann will ich nicht, dass ein dritter Quarterback in meine Wertung jede Woche rutscht. Dann gibt es noch das Argument Bye-Weeks. Ja, Bye-Weeks, dafür muss man natürlich, da muss man irgendwann ein Auge drauf halten. Aber dann reicht mir wirklich irgendein späterer Quarterback, da muss ich keinen Daniel Jones in Runde 8 oder Runde 9 ziehen.
Ja, hervorragend nochmal angeführt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil das natürlich dann immer als Argument kommt, aber und gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass man in späten Runden nochmal nachziehen kann, weil das wirst du auf Tight End ja wahrscheinlich auch nochmal tun und dich mit zumindest einmal absichern oder machst du das dann auch gar nicht?
Tight End würde ich sagen wir so, wenn ich eine Elite Tight End früh ziehe, dann ziehe ich in der normalen Baseball noch einen zweiten Tight End, genau, ja, okay. Irgendwann spät. Weiß nicht, Evan Ingram oder sowas in Runde, keine Ahnung, 13, 14, 15. Und das war's für mich. Ja. Dann sage ich einfach, ich habe den Elite Tight End, der muss scoren. Wenn er nicht scored, ist diese Liga abgehakt. Und wenn ich jetzt keinen Top 5 Tight End ziehe, dann würde ich vielleicht spät, je nachdem, wie das Board verläuft, dazu tendieren, vielleicht einen dritten Tight End zu nehmen. Dann nehme ich vielleicht, weiß nicht, Higbee, Ingram oder sonst irgendwas. Vielleicht Daniel Bellinger von den Giants, Sleeper für mich. Den würde ich dann in Runde 18, 19, 20 nehmen oder so. Aber sobald ich einen Elite Tight End habe, dann ist die Position für mich abgehakt und dann gibt es nur noch irgendwann einen spät für die Bye Week.
Ja, genau, weil, wie vorher schon gesagt, um das nochmal klarzustellen, es geht halt darum, in diesen Top X Prozent zu finishen. Bei DraftKings zum Beispiel, in dem Millionär, da ist der Erste kriegt eine Million, wie der Name sagt, und dann geht's halt schnurstracks bergab. Das ist quasi so ein bisschen wie bei DFS-Tournaments auch. Also in der Spitze wird krass ausbezahlt und da muss man dann eben landen. Und es gibt in diesen Tournaments, da auch beim Scott Fish Bowl ist es ja so, da advancen quasi in den Playoffs dann immer eine bestimmte Anzahl von Leuten. Also es ist auch nicht in allen Tournaments so, aber oft ist es tatsächlich dann auch in diesen FFPC-Sachen genauso. Und wie wichtig ist es für dich, um den nächsten Fact zu haben. Ich postuliere, es ist wichtig, im Vorfeld schon nach Playoff-Matches in den Wochen 15 bis 17 zu draften.
Oh ja, total. Also erstmal ist es total schade, dass wir als Deutsche immer noch nicht bei Underdog und sowas mitmachen können. Vielleicht einerseits ist es ein Vorteil, weil dann würde ich, glaube ich, mega viel einfach nur vor der Kiste sitzen und irgendwelche Underdog-Bestballs machen. Ich kenne Leute aus der Fantasy-Szene aus den USA, die haben zum jetzigen Zeitpunkt, weiß nicht, 800 Bestball-Drafts hinter sich. Die machen halt echt aktuell so im Juli, August, September, da machen die pro Tag, weiß nicht, 30, 40, 50 Drafts. Geht dann auch immer schnell, das halt anderthalb Minuten für jeden Pick oder was. Und die Underdog-Drafts, die gehen ja von morgens bis abends. Die haben halt dann teilweise, die Leute haben echt 10 Drafts gleichzeitig laufen. Das ist schon echt krass. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch, wenn man dafür Zeit hat, sehr viel Spaß macht. Dass es auch Spaß macht, diesen Tournaments mitzumachen. Genau, Playoff-Matches. Ja, in der Regel ist es ja 15-17. Ich glaube, Scott Fishball und das europäische Äquivalent EFFC ist 14 bis 17. Das ist noch mal so ein bisschen trickier, weil dann musst du halt dann.
Oh, das sind noch Bye-Weeks auch, ne?
Würden halt. Genau, in 14 ist eine Bye-Week sogar mit 6 Teams, glaube ich. Und das heißt, in so einem Tournament rutschen halt die Leute, die in Woche 14 Bye-Week haben, wie zum Beispiel ein DJ Moore, rutschen halt automatisch im Ranking hoch. Ne? Weil, beziehungsweise runter. Also, runterrutschen. Weil du kannst halt nicht zu viel Draftkapital auf Leute verschwenden, die dir in der ersten Playoff-Woche nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen muss man sich halt, gerade in solchen Tournaments, wo es auf die Playoffs ankommt, muss man sich Gedanken machen, was für Matchups habe ich in den Wochen 15 bis 17. Und dahin muss man halt schon so ein bisschen seine Strategie anpassen, wenn man halt am Ende in den Playoffs was reißen möchte.
Wie, jetzt werden wahrscheinlich Leute fragen, wie passt das damit zusammen, dass ich auch oft sage, der Strength of Schedule ist mir nicht wichtig beim Draft Day in Redraft Ligen, weil Defense-Leistungen eben so viel Varianz beinhalten und es sich während der Saison ja auch teilweise so viel ändern kann. Ich erinnere gerne an die 49ers, vorletztes Jahr war es, glaube ich. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
Würde ich sagen, ja, aber es kommt ja nicht nur auf die Defense an. Was man zum Beispiel machen kann, ist, man, es gibt zum Beispiel jetzt schon Wettquoten für alle Spiele in 2022. Die gibt es zum Beispiel bei Sportsbooks wie Superbook in den USA oder DraftKings. So, diese Quoten, die sind nicht äußerst effizient, weil das halt zu weit im Voraus ist. Die Limits dafür sind ziemlich niedrig. Ich glaube, weiß nicht, kann es teilweise nur $1,000 oder sowas auf diese Look-Ahead-Lines setzen. Aber trotzdem spiegeln diese Look-Ahead-Lines den aktuellen Markt schon zum guten Teil wider. So, und dann kann man sich halt anschauen, welche Matchups haben zum Beispiel die höchsten Totals in diesen Wochen 15 bis 17. Und dann wird man zum Beispiel sehen, dass Spiele von den Bucks, Chiefs, Bills, Packers, Cowboys die höchsten Totals in Bezug auf die Team-Totals haben. Und das ist zum Beispiel ein Indikator, wo man sagen kann, okay, vielleicht, das ist jetzt kein goldenes Rezept, aber vielleicht in so einem Tournament wäre ich vielleicht dazu, etwas dazu geneigt, tendenziell eher Spieler von Teams zu draften, die in den Wochen 15 bis 17 hohe Totals haben, wo der Wettmarkt sagt, da erwarten wir tendenziell Games mit höheren Scores. Und das wäre dann zum Beispiel eine mögliche Strategie.
Ja, genau. Ich gerade eine kurze Frage. Du hast Team Totals gesagt. Ich habe zum Beispiel die Minnesota Vikings. So, die haben zum Beispiel von Woche 15 bis 17 Game Totals. Ist das jetzt was anderes, was du meinst, oder ist das dasselbe? Weil die habe ich mir rausgeguckt, die ich ganz interessant finde.
Du musst, also Team Totals ist quasi
sind die 22 Punkte und du nimmst die Total Spread und dann
und da kannst du quasi dann sagen, okay, laut Spread und Total ist das Endergebnis, meine Ahnung, 26,5 zu 22,5 Und das wäre quasi das implizierte Team-Toll für das
jeweilige. Mensch, ja, deswegen machst du in Wetten und ich nur in so publikes Fantasy, weil ich hätte nämlich jetzt einfach das Game-Total genommen. Da haben die Vikings gegen Indianapolis 48,5, gegen die Giants 47 und dann nochmal in Green Bay in der letzten Woche 45,5. Also das fand ich ganz sexy und die hast du ja gar nicht genannt. Also ja, da kann ich mir noch was von abgucken hier.
Beispiel, das Team-Total für die Vikings gegen Green Bay müsste ja irgendwie so knapp 20 sein. Das ist ziemlich niedrig, weil Green Bay Anfang Januar könnte vielleicht schon Frozen Tundra sein.
Oh ja.
Mit Schnee und Eis. Und das ist dann vielleicht eine Chance für ein niedriges Total und für ein Low-Scoring Game.
Wieder ein sehr fairer Punkt. Also du stiftest Mehrwert, Fabian, das ist doch schön. Aber das war natürlich auch zu erwarten. Und jetzt kommt der für mich spannendste Punkt und weswegen ich eigentlich dachte, Mensch, Bestball, da muss mal irgendwer was zu machen. Weil der nächste Fact-Check, Korrelationen der Positionsgruppen zu kennen und Stacking zu betreiben, ist das A und O in Bestball.
Würde ich, glaube ich, so komplett mitgehen und das geben auch die Daten her. Stacking-Lineups haben gerade in diesen großen Tournaments immer eine höhere Rate oder eine kleine, leicht höhere Rate, wenn es darum geht, wer kommt in die Playoffs, wer schafft es tief in die Playoffs, etc. Da ist ganz klar die Datenlage, Teams mit Stacks performen besser als die ohne Stacks. Das ist ein Fakt. Also das kann man auch nicht irgendwie abtun. Das ist so.
Ja, also auch wieder Hayden Wings, ne, der das Ganze immer schön analysiert. Man muss das nicht selber machen. Ein sehr guter Follow nochmal hier genannt. Der hat die letzten Tage sogar eine ganz geile Grafik gemacht zu Stacks, wie die nach ADP verteilt sind pro Team, also richtig geil. Da kann man auch richtig schöne Stacks bei sehen, die man sich wirklich zusammenbauen kann. Ganz interessant. Und du hast gesagt, es gibt bestimmte Prozentzahlen, der 62% der Teams mit mindestens einem Stack sind eben advanced, das heißt 38% ohne Stack eben nur. Und dementsprechend bringt das schon Vorteile. Es kommt auch, was viele ja auch im Redraft, im DFS sowieso, aber in Redraft ja auch nicht auf dem Schirm haben, sind diese Team-Game-Correlations, was auch immer, dass zum Beispiel der Quarterback ja stark mit seinem Wide Receiver korreliert. Und dementsprechend Stacks, vor allem in Bestball, ne, wenn der Quarterback eine gute Woche hat, dann der Wide Receiver sie auch. Das heißt, du maximierst deine Punkte. Und auch Game-Stacks, also ich spiele DFS, also meistens ist es so, dass ich mir ein Spiel raussuche, jetzt in Woche 1 zum Beispiel, die Cardinals gegen die Chiefs, wird wahrscheinlich ein Shootout werden, weil Patrick Mahomes und Kelsey werden da wegbomben und dann kommen auf der Gegenseite, spiele ich dann zurück, beziehungsweise wie auch immer der Preis es dann hergibt, ne? ohne Salaries jetzt, aber spiele ich dann zurück den Wide Receiver 1 der Cardinals, beziehungsweise AJ Green, Zach Ertz, was auch immer dann preislich machbar ist, weil es einfach ein Shootout wird und es ist halt so, dass der gegnerische Quarterback mit dem eigenen Quarterback, den man dann hat, korreliert. Auch ein ganz guter Aspekt, wenn man dann in Redraft mal sein Risiko minimieren will, wenn man noch gegen einen spielt, der Punkte braucht, dies und jenes. Also es gibt, Korrelationen sind ein spannender Punkt und genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, verdammt. Aber du hast mir schon zugestimmt, Stacking ist ein wichtiger Punkt. Wie betreibst du Stacking in Bestball?
Ich sag mal so, hin und wieder, muss ich zugeben, verliere ich während des Drafts so ein bisschen die Attention dafür. Ja, dann denke ich mir irgendwann so, ach scheiße, ich habe jetzt hier eine perfekte Stacking-Möglichkeit auf dem Tablett liegen lassen. Generell würde ich halt sagen, ich würde nicht zu sehr reachen für ein Stack. Ich würde ein bisschen reachen, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine komplette Runde über ADP reachen würde, nur um meinen Stack zu kriegen. Ich würde schon gucken, dass mir die Leute irgendwo in meine Range fallen. Ja? Grundsätzlich würde ich aber sagen, weil halt Stacks so wertvoll sind, würde ich schon für einen Stack, würde ich halt zum Beispiel dann vielleicht einen Wide Receiver ein paar Spots über ADP nehmen, damit ich halt diese Stacking-Korrelation und diese Stacking-Upside später in der Saison
haben. Ja, das ist genau das, was ich eben im Off habe ich zu Fabian gesagt. Ich habe ein bisschen wie soll ich sagen, Respekt vor diesen FFPC-High-Stake-Contests, weil ich dann einfach nicht weiß, welche Draft-Position ich kriege. Und dann kann ich es eben nicht ganz kontrollieren. Ich bin ja sowieso generell Auction-Fan. Und das ist auch wieder ein Punkt, den ich da ranziehe, weil es ist. Also ich habe auch in diesen LD Rams Late Night Best Balls oft gereached tatsächlich, wo ich mir dachte, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber du weißt halt nicht, wenn du die Pick 6 oder 7 hast, ne, fuck, fällt der noch in die nächste Runde zu mir. Und das ist halt für mich auch ein blöder Punkt, aber da habe ich tatsächlich auch öfters gereached und ist die Frage, ob das so sinnvoll war. Man wird es nach der Saison tatsächlich sehen. Auch dazu hat natürlich Hayden Winks eine Analyse. Also mehr als 6 Spots zu reachen macht laut ihm wenig Sinn tatsächlich. Stacking waren wir.
Während du überlegst, hau ich noch einen Fakt raus. Ja. Und zwar, dass das Selbststacking so wertvoll ist, dass auch mehrere Stacks umso wertvoller sind. Also wenn ich zwei Quarterbacks, also wenn ich jetzt meine Top 2 Quarterbacks, wenn ich für beide einen Stack habe, ist das auch besser und hat höhere Siegesraten, als wenn ich nur einen Quarterback stacke. Das ist auch vielleicht nochmal ein kleiner interessanter Effekt. Also so viel stacken wie nur möglich, würde ich sagen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. So viel stacken wie möglich. Was ist dein Lieblingsstack, mit dem du in Redraft Best Balls aus jedem Draft gehst?
Da fragst mich jetzt was. Also, ich versuche ich so ein bisschen die Niner-Stacks zu kriegen, weil du kriegst halt in Superflex aktuell Trey Lance in der 2. Runde und kriegst dann halt in den Runden 4, 5, 6 kannst du halt dir Kittle, Debo und dann irgendwann in Runde 6, 7, 8 glaube ich nicht, vielleicht noch Brandon Ayuk. Decken. Also ich glaube, man kommt halt dieses Jahr ziemlich cheap an diesen Lance Kittle Wide Receiver Stack dran. Und was, glaube ich, für mich vielleicht der most underrated Stack dieses Jahr wird, einfach nur in Bezug auf ADP, glaube ich, so der Cheap Stack. Weil du kriegst halt, sagen wir es mal, Superflex, kriegst in Runde 1 mal Holmes. Dann wird es mit Kelce ziemlich schwer, besonders in Tight End Premium. Im normalen Baseball hast du vielleicht mehr Chancen auf Kelce, vielleicht irgendwann in der 2. Runde. Muss aber auch schon Glück haben, aber du kannst halt einen brutalen Stack mit Juju, MBS und Sky Moore machen. Und ich glaube, das wird die letzte Saison, vielleicht sogar die erste und letzte Saison seit 2019, wo du halt den Chief Stack mega günstig bekommst. Ich glaube halt, Juju ist mein absoluter Draft Crush. Ich glaube, ich habe Juju in, weiß nicht, 75% der Drafts bisher. Ist einer meiner Lieblings-Crushes dieses Jahr, weil ich glaube halt, Juju wird eine brutale Saison mit Home spielen, ist sein Wide Receiver 1, der wird brutal 4 Tage ziehen und du kriegst halt Juju mittlerweile, keine Ahnung, in Superflex geht der in Runde vielleicht 6, sogar 7 oder so.
Ja,
am Anfang der Saison, ich glaube, in den ersten Drafts, so im Mai oder was, habe ich Juju teilweise, ich glaube, in Runde 9 bekommen oder so.
Ja. Ja, genau, das, da sagst du auch nochmal eine spannende Sache, da komme ich gleich noch zu, aber ja, Juju, es verdichten sich ja auch da die Gerüchte, dass er da, also was heißt die Gerüchte, es wird ja relativ klar, dass er tatsächlich auch der Wide Receiver 1 ist und ich bin da tatsächlich auch sehr drauf gespannt. Ja, ich gehe und bin oft aus Bestball Drafts mit Michael Pittman und Matt Ryan rausgegangen, weil ich Michael Pittman irgendwie ja auch viel höher habe als alle anderen.
Ja.
Und was ich auch, wen ich auch oft hatte tatsächlich, jetzt wirst du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ist Elijah Moore und Zach Wilson. Und ich bin noch nicht sicher, wie das mit Zach Wilson ausgeht, aber ich war ja immer Believer. Mittlerweile verlässt mich da der Glaube tatsächlich.
Ja, ich sag mal, es ist halt krass, dass er jetzt schon direkt verletzt ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, das Ding ist, es geht halt klar, jeder sagt, es geht in der Saison darum, Zach Wilson zu evaluieren, aber es geht halt auch um den Coaching-Staff und für Joe Douglas um viel. Also das ist halt die Saison, du musst dieses Jahr nicht nur auf Quarterback, sondern auch für das Team Fortschritt sehen. Jetzt stell dir mal vor, Joe Flacco schlägt in Woche 1 die Ravens. Ich bin mir nicht sicher, ob dann nächste Woche Zach Wilson, selbst wenn er fit ist, eine Freikarte bekommt. Bin ich mir echt nicht sicher.
Ja. Ja, das stimmt. Wird sehr spannend zu sehen sein. Der letzte Fact, den ich postuliere, ist, es gibt nicht die beste Best-Ball-Draft-Zeit, weil du eben sagtest, mit deinem Informationsvorsprung und deinem Crush auf Juju hast du den in Runde 9 bekommen und das war ja mega Value dann, weil der 3 Runden nach deiner Projection ging oder was auch immer, ne? Würdest du sagen, es gibt eine perfekte Best-Ball-Draft-Zeit?
Nein. Doch, gibt es die und das ist jeder Tag.
Ja.
Also, du kannst halt wirklich, du kannst nach dem Super Bowl, kannst du eine Best Ball starten. Warum nicht? Also, es gibt ja gar kein Problem dafür. Also, es geht ja nur darum, wer kann Informationen besser nutzen als der Markt, besser als die anderen 11 in deiner Liga. Und wenn du im März darauf Bock hast, das vielleicht diesen Vorteil auszunutzen, warum nicht im März? Du kannst vor dem offiziellen NFL-Draft kannst du draften, indem du versuchst, Rookies zu projecten, etc. Du kannst nach dem Draft mit diesen neuen Informationen draften. Du kannst das ganze Jahr Baseball draften. Das ist halt das Schöne daran.
Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also, weshalb dieser Fact kam, ist, dass du im Endeffekt keinen Vorteil davon hast, wenn man es general betrachtet, also wenn man alle Ligen betrachtet, dass du früh draftest, ne? Ich glaube trotzdem, dass man hier und da sich schon so ein paar Spieler nennen kann, die keiner auf der Rechnung hat und die dann tatsächlich outbreaken. Aber dafür hast du natürlich auch wieder andere, die das eben nicht tun. Und naja, es gibt die beste Best-Ball-Draft-Zeit und das ist jeder Tag, wie Fabian sagt. Mir ist auch wieder eingefallen, was mir die ganze Zeit, seitdem ich ihn verhaspelt habe, im Kopf rumschwirrte. Es geht nochmal zurück auf Stacks tatsächlich. Und zwar, was auch einige, oder was ich sage, ist, wenn zum Beispiel jemand dir deinen Stack versaut, weil er auch nur den Quarterback an der ADP nimmt, lass es jetzt mal keine Ahnung, Trey Lance sein oder so, nimmt derjenige an seiner ADP ohne George Kittle zu haben, ohne Deebo Samuel zu haben oder was auch immer, dann ist das halt einfach in meinen Augen ein klassisches Gefangenendilemma, ne? Es bringt ihm wenig Mehrwert, weil er ja keinen Stack damit machen kann und es beide verlieren. Du verlierst auch, weil er dir deinen Stack klaut, ne? Was siehst du das genauso?
Ja klar, du hast einen kleinen Nachteil, du kriegst keinen Stack, aber er halt auch nicht.
Genau, ja.
Also, ja, wie du sagst, ich glaube, mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Das ist halt dann, in dem Moment ist halt diese Stack-Variante für beide weg und dann kannst du dich nur noch auf vielleicht deinen zweiten Quarterback
kommen. Ja, genau, deshalb das auch mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr irgendeinen Quarterback draftet, für den ihr gar nicht stacken könnt oder so, oder umgekehrt, Wide Receiver, wie auch immer. Auch noch ganz interessant. Ja, wir haben einiges zu Bestball gesagt. Ich hoffe, es hilft vielen Leuten weiter. Wurde ja auch gefragt, wie gesagt. Also von daher, lasst gerne mal Feedback da. Ich freue mich, dass Fabian da war. Fabian, wie bestreitest du deine NFL-Saison jetzt? Was sind gerade deine Themen? Was läuft?
Was läuft? Momentan sind jetzt, glaube ich, 12 plus 8, 20 Tage entfernt von Donnerstag Kickoff oder 21, glaube ich, müssen es heute.
Nicht mehr lange auf jeden Fall.
Ja, ich bin. Ja, genau, nicht mehr lange. Ich bin immer noch mitten in der Vorbereitung. Qualitativ so viel Knowledge sammeln wie geht. Preseason verfolgen. Preseason ist, was den Informationsgehalt für die Saison, speziell auf wetttechnisch angeht, brutal overrated. Aber es gilt halt trotzdem so ein bisschen Signal in der Preseason. Ein paar Positionen kann man da ganz gut evaluieren. Dazu hören, was gute Filmgeister zu sagen, weil ich selber habe keine Ahnung von Tape schauen. Ich muss es auch nicht. Dann wird noch ein bisschen an Modellen gearbeitet, ein bisschen an der Datenstruktur für die kommende Saison. Ja, und dann geht's in 2-3 Wochen schon los.
Also willst du mir sagen, ich habe mein komplettes Geld verbrannt, indem ich jetzt Damien Pierce als Offensive Rookie of the Year gewettet habe?
Nee, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Wette. Weil ich glaube halt, wenn du halt guckst, dahinter sind Marlon Mack und Rex Burkhead. Ich glaube, jeder Blinde mit dem Krückstock weiß, dass Pierce der talentierteste von diesen Running Backs ist. Und der wird Running Back 1 sein in Woche 1, bin ich felsenfest von überzeugt. Und selbst wenn die Texans dieses Jahr abstinken, was ja sehr wahrscheinlich ist, hast du halt als Running Back immer noch so diese Möglichkeit, hey, es wird niemanden wundern, wenn die Texans nur 5 Spiele gewinnen, ja. Aber Damien Pierce hat am Ende 1.000 Yards und 8 Touchdowns. Und ich glaube, mit 1.000 Yards und 8 Touchdowns und so ein bisschen diesem Narrativ Mid-Round-Rookie hast du da auf jeden Fall schon mal eine sagen wir mal, solide Chance, irgendwie so in diese Konversation Offensive Rookie of the Year zu kommen. Und das reicht ja mit deiner Wette, weil du hast ja bestimmt irgendwie 30-1 oder so bekommen, weiß ich nicht, 20-1. Und da reden wir über geringe Wahrscheinlichkeiten. Du willst ja einfach nur, dass der auf jeden Fall mit einer starken Saison auf jeden Fall in diese Konversation kommt. Und da musst du halt gucken, ob der gegen andere Leute wie, ich sag mal, primär Wide Receiver oder vielleicht auch so ein Kenny Pickett oder was, wenn der spielt, irgendwie anfängt.
Okay. Okay, ja, da bin ich gespannt. Also, da nimmst du mir ja meine Angst jetzt, das ist wunderbar. Ja, sehr schön. Also, spielt Best Ball vielleicht, keine Ahnung, werde ich noch hier so hier und da ein paar Best Ball-Ligen zusätzlich zu Landaus Late Nights natürlich starten. Einfach mal, um zu sehen, wie gut ihr das Ganze hier natürlich umsetzt. Vielen Dank an dich, Fabian. Ich glaube, das war ganz viel Value, den du hier heute geaddet hast. Von daher, vielen Dank. Und Man findet dich sowieso auf Twitter. Ich glaube, die Leute hier kennen dich alle, aber komm, hau raus, wo man dich findet und wo man dir folgen kann für auch Wetttipps und alles, was damit zusammenhängt. Ich freue mich, dass du dabei warst und jetzt the stage is yours.
Ja, mein primärer Account ist mein englischer, das ist @zuma810, SUUMA810. Und wenn man mich da folgt, dann ich werde diese Saison so einiges an Content machen, so an Live-Shows, Podcast. Und das findet man halt alles, wenn man Bock drauf hat, auf meiner Twitter-Timeline. Und dann habe ich noch einen deutschen Twitter-Account. Das ist @Sommer, wie der Winter, NFL.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis demnächst, wenn es dann wieder heißt
Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.